das Think Big, Start Small. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, einfach zum ersten Erfolg feiern. Weil ich glaube, wenn man sich Experimente macht und man ganz schnell schon kleine Erfolge feiern kann, dann ist man ein bisschen vertrauter und selbstbewusster dann in dem Unterfangen.
Bei diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Experimentieren. Gross denken und klein anfangen. Wenn man sich schnell schon an ein Experiment heranwagt, kommt man schnell auch zum Erfolg. Und schnelle Erfolge stärken Selbstbewusstsein und bestärken einem auf dem eingeschlagenen Weg. Das sagt uns Dalice Dalfuoco, Innovation Managerin beim PF Lab, am Innovationslabor von PostFinance. Wie Lernende im Competence Center for Young Professionals, kurz CCYP, mit Experiment PostFinance voranbringen, erzählt uns unser zweiter Gast, der Sandro Schmocker. Er ist Mediamatic-Coach im CCYP. Welches Start-up schon erfolgreich mit dem PF Lab experimentiert hat und wieso Bankenwelt momentan gerade die spannendste Branche ist, erfährst du in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PostFinance. Mein Name ist Rinaldo Ciballa und ich begrüße euch zu der vierten Folge. Wir bedanken uns als erstes fürs Feedback zu unserer letzten Folge mit dem Thomas Jakob, dem Leiter Plattformgeschäft und Valu bei PostFinance. Und natürlich auch fürs Feedback zum Experiment, dass wir die Folge im Dialekt aufnehmen. Experiment ist ein gutes Stichwort, denn heute machen wir Experimentieren zum Thema. Hintergrund ist eigentlich, dass unser gesetztes Thema, dass wir das kurzfristig müssen verschieben müssen. Wie ihr schon gehört, wenn wir das Experiment-Dialekt jetzt noch weiterführen und freuen uns weiterhin auf Feedback dazu. Gerne an podcast@postfinance.ch. Heute mit dabei als Co-Moderator ist neu der Simon Mühlenthaler. Ciao Simon.
Hello.
Kannst du dir ganz kurz vorstellen, wer du bist, Simon?
Klar, mache ich gerne. Also ich arbeite bei PFCOM 3, das ist die Marketing Communication Abteilung von PostFinance. Bin seit gut 4,5 Jahren hier. Habe grosse Themen dürfen begleiten bis hierher. Das ist zum Beispiel Harmonisierung Zahlungsverkehr, CBT, Core Banking Transformation oder QR-Rechnung, die jetzt war. So segmentsübergreifende Themen. Macht Spass.
Genau. Und als Gast begrüßen wir heute hier in dieser Runde Dalice Dalfuoco. Ciao.
Hoi Rinaldo.
Und den Sandro Schmocker.
Sally.
Ja, vielleicht ganz kurz, Dalice. Wer bist du?
Ich bin Dalice und ich arbeite seit gut 2 Jahren im Innovationsteam von der PostFinance unter dem Namen PF Lab. Wir kommunizieren unter dem Namen und ich verantworte dort so Themenbereich Open Innovation und Trends and Foresight.
Also das Labor von PostFinance.
Genau, das Innovationslabor von PostFinance. Gut.
Ja, geben wir gerne über den Ball zum Sandro Schmocken.
Ja, ich bin Sandro, ich arbeite im Competence Center for Young Professionals, kurz CCYP. Und was wir eigentlich machen, wir sind auch so wie eine Experimentierwerkstatt für Lernende. Also wir schauen eigentlich, was müssen die neuen Arbeitskräfte von morgen als mitbringen, für können ihre zukunftsorientierte Firma, wie zum Beispiel PostFinance, können zu arbeiten. Und das tun wir ihnen beibringen in der Lehre.
Super, merci. Ja, eben, experimentieren. Ich habe mir das auch mal kurz überlegt, wie würde ich das definieren? Also ich glaube, in der einfachsten Form ist ja experimentieren einfach ausprobieren. Und wenn du dann ein bisschen weitergehst, oder die Extremform ist für mich, wie würde ich sagen, ich habe mir das da aufnotiert, das ist eigentlich ein wissenschaftliches Experiment, das du im Labor machst unter genau definierten Bedingungen. Ist es für mich so gesehen. Und dazwischen ist irgendwo, über das, was wir heute reden wollen, ist das Experimentieren im Business. Wie definiert ihr das?
Ja, also was ich immer denke, wenn ich experimentiere, denke, ist meistens so, ich stosse irgendein Problem und ich keine Ahnung habe, wie es geht. Und dann denke ich, wie muss ich jetzt da dran gehen? Und dann fängt es dann meistens an, dass wir so vier Varianten aussuchen, wie könnte ich das angehen? Und dann probiere ich mal, wo es am einfachsten geht. Und so fängt dann meistens Sachen experimentieren, bis ich weiss, ja, so macht es am meisten Sinn. Also meistens tue ich mal kurz etwas anreissen und dann auch probieren, ob es geht oder nicht. Wenn es nicht geht, probiere etwas anderes, wenn es geht, gut.
Wie definiert ihr Experimentieren?
Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen gestern, weil es ist eigentlich ein simples Wort, es ist etwas, was mich tagtäglich uns auch beschäftigt. Und ich habe zwei Beschreibungen gefunden. Das eine ist, Experimentieren ist wirklich sich aus der eigenen Komfortzone rausbegeben, sich aus bestehenden Denkmustern loslösen und eben offen sein, Neues auch zuzulassen. Und für mich ist natürlich das Testen von Annahmen. Wir haben alle immer Annahmen und die Annahmen sind immer im Meetingräumen und man geht nie raus, man probiert nie etwas aus, sondern man hält diese Annahmen fest. Das ist das andere. Und das andere, was für mich auch noch entsprechend ist, was das Wort gut beschreibt, ist eigentlich etwas greifbar zu machen, weil das Experiment macht ja genau das. Also etwas, was man nur im Kopf hat, eine Idee, die nur sozusagen eben im Kopf besteht, dass man die greifbar macht und eigentlich übersetzt und eigentlich austestet. Funktioniert das? Nein. Oder ja.
Muss ein Experiment geplant sein oder kann man es einfach starten und weiss, ich mache das jetzt ohne mir vier Varianten zu überlegen oder so strategisch vorzugehen, wissenschaftlich vorzugehen, kann ein Experiment auch einfach sein. Ich muss die Stege bauen, beispielsweise im Garten oder was auch immer. Das ist jetzt ein Experiment von mir persönlich, wo ich einfach mal angefangen habe und am Schluss gemerkt habe, ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Aber wo fängt es an oder wo hört es auf?
Ich glaube, das ist meistens so, also ich habe nie das Gefühl, ich habe kein zwanges Experiment, aber meistens dann, es interessiert mich etwas, dass ich was herausfinde, wie es funktioniert. Und dann irgendwann finde ich, dass ich so in der Materie drin bin, dass ich merke, okay, ich bin jetzt da irgendetwas am Anreissen, was ich vorher nicht gemacht habe. Dass ich erst wie rückblickend merke, okay, dann hat es jemand angefangen. Aber nicht irgendwie so, jetzt mache ich das Experiment.
Es gibt zwei Seiten. Ich glaube, die eine, die das andere beschrieben hat, aber es gibt schon die Seite, wo das Experiment geplant wird, wo du musst ja wie können, das Resultat validieren. Also, wo sonst das Experiment machst du und sagst, ich habe die und die Annahme, jetzt gehe ich raus, jetzt will ich das mit Kunden testen. Und je nachdem, dann sagst du, also wenn das Ergebnis A ist, dann ist das die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann. Und wenn das Ergebnis B ist, die. Und dann geht man weiter. Also, im Innovationsbereich, ich sage, es ist nicht immer geplant, aber vielfach muss man das planen, weil man hat das Projekt und das muss man vorwärts treiben. Und ein Experiment folgt dem anderen, das iterative Arbeiten halt. Und darum glaube ich, beide Wege sind richtig und gut, je nach Situation. Aber leider gibt es auch dort ein bisschen das theoretische, trockene Wissenschaftliche, wo man halt eben die Annahmen muss validieren, man muss das Zeug tracken, man muss das irgendwie können, dann auswerten, ob das dann eben, hat's funktioniert, das Experiment, ja, nein.
Ich glaube, wenn wir bei der Definition bleiben, ist es, musst du noch unterscheiden, eben im Privaten tust du einfach so experimentieren. Oder gut, ich meine, du hast jetzt ein Experiment, ja, das du geplant hast mit bei dir im Garten. Das
Experiment nennen, ja.
Aber sonst, eben nachher im Business, wo es wirklich um Annahmen geht, muss es mit irgendeiner Planung zusammenhängen. Eine Definition, die ich noch gefunden habe, ist ja, dass es ein Experiment ist erst ein Experiment, wenn du nicht weißt, was dich nachher erwartet. Aber ihr arbeitet immer mit Annahmen, also ihr könnt um die können zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und jetzt gerade bei Business-Experiments, dass die grossen Firmen, die tun ja auch ins Blaue raus experimentieren. Oder arbeiten die auch mit Annahmen? Was ist da so?
Ich glaube, sie arbeiten 100% mit Annahmen, weil du gehst mit etwas raus. Und anstatt dass du die Annahme wie früher einfach das Produkt in der stillen Kamera von A bis Z fertig entwickelt, dass du dann auf dem Markt bist oder irgendwelche Umfragen umgeschickt hast über den Kunden, die dir dann sagen, was sie wollen, ist heute schon der andere Ansatz, dass du durchs Experimentieren eigentlich herausfinden kannst, was der Kunde eigentlich möchte. Passt das dem Kunden? Ja, nein, weil du merkst es ja dann, ob das Produkt oder der Service dann eigentlich verwendet wird und mit dem Feedback, das sie dir geben, eben die kontinuierliche Weiterentwicklung. Es ist einfach so ein Mindshift, weil früher ist man davon ausgegangen, wenn man etwas auf den Markt bringt, dann bleibt das Produkt. Das ist fix fertig. Und seit, ich sage jetzt nicht, es ist wirklich aufgrund von Google, aber von Google ist halt das Always Beta Mindset kommen, dass man Produkte rausgibt, wenn sie nicht fertig sind, weil man sie dann eben stetig weiterentwickeln kann, mehr dass man den modularen Ansatz kann wählen kann. Darum zu experimentieren. Auch die Grossen machen das so. Und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass zum Beispiel die besten, also die Internetportale Booking.com oder TripAdvisor, die machen pro Tag machen jetzt etwa 200-300 Experimente und Tests auf ihrer eigenen Seite, wo sie also wirklich nicht nur User Experience spezifisch, sondern sonst schauen, hey, wie können wir gewisse Schritte verschnellern, verbessern. Und das geht eigentlich nur durch das Experimentieren, weil sonst würden sie ja einfach Annahmen treffen, das implementieren und mir egal. Aber sie tun ja das dann nachher stetig auswerten und schauen, haben wir bessere Clickrate, wenn wir den Knopf dort haben etc. Und das sind genau so Experimente, wo wir als Unternehmen und auch für grosse Corporates müssen anwenden, auch für unsere Produktentwicklung.
Aber das beinhaltet dann schon, dass gewisse User dort einen Nachteil haben. Also wenn du so viele Experimente einbaust, implementierst, dass dann gewisse ist dann halt die Seite down oder so. Das gibt es ja auch, aber das nimmt man in Kauf.
Also was meinst du mit «die Seite» ist
nachher down? Ja, nicht, dass jetzt gerade die Seite down ist, aber dass dann vielleicht etwas nicht funktioniert. Dass
so ja, ein, so man muss, genau. Fehlt. Also genau. Eins muss ich sagen, genau, das ist das Ding, experimentieren. Also man muss auch ein Mindset haben, ein sehr offenes. Man darf keine Angst haben vor dem Scheitern oder eben, dass es einen Fail gibt. Weil man geht das von Annahmen aus, die überhaupt nicht stimmen. Und das passiert auch, das passiert den Besten. Da geht man aus, meine, Apple hat auch nicht nur gute Produkte gemacht. Also wenn man mal in den Friedhof oder bei Google, den offiziellen Friedhof online, von all ihren Produkten, Google Plus ist jetzt irgendwann mal jetzt draufgelegt worden. Das heisst, man steht dazu, durch die Experimente, aber man hat es halt probiert. Und durch das hat man gewusst, hey ja, es funktioniert nicht, das will niemand, next.
Kann man dir sagen, wie viel Modes man muss experimentieren, damit man zu einem erfolgreichen Ergebnis kommt?
Also falls du es dann mal weißt, kannst du es mir gerne sagen. Ich wäre sehr interessiert. Nein, es ist mega schwierig.
Man muss ein bisschen frustresistent sein.
Hey, man muss sehr frustresistent sein. Und man muss auch eben, ich glaube eben auch mit dem Mindshift, ich glaube viele Unternehmen, die sich jetzt wirklich in dem Kulturwandel befinden, eben zu einem agileren Unternehmen werden, um alle inkludieren in der ganzen, sozusagen, also die Mitarbeiter inkludieren in der Weiterentwicklung von Produkten, von Service, aber auch von der eigenen Kultur, ist jetzt natürlich wirklich das Thema Fehlerkultur, kommt immer mehr auf. Weil wir Schweizer haben das nicht gelernt. Ich meine, nur gute Noten können Komplimente über, nur wenn man ein Goal schiesst. Also weißt, man wird nur für die guten Taten belohnt. Dabei ist eigentlich, wenn man einen Fehl schlägt, ist das viel wichtiger, weil da hat man ein Learning daraus. Also man kann ja wie Rückschlüsse ziehen, darum ist das passiert. Und das hilft einem, um schneller vorwärts zu kommen. Wenn ich jetzt immer nur gewinne, dann bringt mich das nicht weiter. Ich bleibe ja am gleichen Punkt stehen. Also ich sage nicht, ich werde immer nur verlieren, aber ich sage, es braucht halt eben den Wandel und das ist halt sehr schwer, weil wir das kulturell so verankert haben, dass Scheitern etwas Schlechtes ist. Und eigentlich sollte Scheitern nicht sein, hey, geht raus und macht Fehler, sondern hey, steht zu euren Fehlern und versucht einfach das Learning daraus zu ziehen, das euch eigentlich Erkenntnis auch über euch selber bringt. Eben, ich glaube, jedes Projekt, ich glaube, das muss man wie lernen, also ohne dass man gerade ich sage jetzt zum Hobbyalkoholiker wird, aber ich meine, es sind schon je nach Berufsgattung hat man recht viele Rückschläge, die man muss erdulden muss, weil gewisse Sachen nicht funktionieren. Das ist schon, man muss wirklich einfach lernen, dass das eben Standard ist. Die Produkte, die wir am Markt sehen, die sind nicht in einer Woche schnell entwickelt worden. Es ist immer linear von der ersten Idee zur Markteinführung. Und das hat etwa 7000 Schlaufen gemacht und 700 Mal hat es gedreht werden etc. Also das ist wie nicht...
Ist denn Experimentieren enorm teuer? Also wenn ich jetzt zuhöre, oder, dass man ganz viel mal scheitert, man investiert zeitliche Ressourcen, aber vielleicht auch Geld ganz viel und am Schluss merkt man, oh, gefällt und irgendwann muss es so rendieren, gerade im Business muss die Wirtschaftlichkeit irgendwo gegeben sein und irgendwann will man gerne Erfolg haben. Also kostet das viel?
Das Experimentieren kostet nicht viel, im Gegenteil, das ist das, was die Leute meinen. Also ich glaube, experimentieren kannst du keine personellen Ressourcen, also das ist auch Geld, wo du sozusagen verbraten ist, aber jetzt finanziell nicht. Also du kannst ja mit einem Blatt Papier, du kannst wirklich mit wenigen Handgriffen, kannst du irgendeinen Prototyp bauen, du kannst rausgehen, du kannst irgendwelche Workshops selber organisieren, kannst irgendwelche Kunden einladen etc. Also du kannst das wirklich mit wenig Geld, aber was du musst machen, du musst extrem aufpassen, dass du nicht zu lang experimentierst in einer Phase, sondern du musst dir eben selber darum sagen, man muss sich ein bisschen Barrieren setzen, weil sonst ist man zu lang in dem Loop drin und dann kann es passieren, dass man sich zu fest in den Prototypen die Idee verliebt und dann vergisst kritisch das auch immer anzuschauen und dann haltet man gewisse Projekte viel zu lang am Leben, experimentiert viel zu lang. Das passiert, das kann natürlich passieren und dann geht es schon irgendwann mal in einen Bereich, wo man sich dann fragt, hat sich jetzt das rendiert, dass man jetzt 1,5 Jahre lang etwas experimentiert hat, wo dann...
Habt ihr denn dort jemanden, der dann sagt, oh, stopp, jetzt ist genug?
Ich muss sagen, also bei uns, wir haben gewisse Teammitglieder, die haben, das, wie man kann sagen, wie vom Edward de Bono, der schwarze Hut. Also die haben wirklich den schwarzen Hut anlegen und das kritisch in der Frage, was auch wichtig ist, weil wir sind, glaube ich, alles sehr euphorische Wesen, die sehr offen sind eben fürs Neue. Wir sind fühlen uns gerade verführt, eben immer wenn etwas so ein bisschen in eine Richtung, wo wir sagen, oh ja, das ist mega spannend, das machen wir jetzt. Und darum ist es immer wichtig, dass man sich selber zurückholen kann. Ich glaube, man könnte auch noch ein bisschen kritischer werden. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man kann nicht nur Projekte vorantreiben, sondern die Projekte stoppen, die nicht rendieren, wo man wie sieht, hey, da schiessen wir völlig am Ziel vorbei.
Kannst du noch ein paar Worte verlieren, für wenn ihr eigentlich im PF Lab aufgestellt sind? Also das ist vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern nicht bewusst.
Auf unserem Leben, ja. Also, wir sind jetzt nicht gerade ein Fremdkörper oder so. Also, wir sind Teil vom Unternehmen, wir sind Teil von Postfinance, vom Business Development, von der Subunit Future Banking. Und wir sind 8 Personen, die eigentlich alle aus einem verschiedenen Hintergrund haben. Also, jemand hat mal Flight Attendant und Biolaborant gelernt, jemand hat irgendwie kommt aus dem Eventbereich, andere haben Wirtschaft studiert, also, und ich komme aus dem Design. Also, es ist wirklich so ein bisschen ein Mix aus Leuten und die wenigsten direkt aus dem Banking, also es ist ein guter Mix. Und was wir auch haben, ist die Soziokratie. Also wir haben keine teamleitende Funktion, also wir haben darauf verzichtet. Wir haben die Funktion auf uns aufgeteilt, auf uns 8 Personen. Und das funktioniert recht gut. Also das heisst eben, wir müssen immer den Konsens einhalten, eben, wenn es irgendwelche Diskussionen gibt etc. Also wir müssen uns selber managen und das macht. Das gibt uns recht viel Freiheit, aber zwingt uns natürlich auch, uns auch viel mehr zu reflektieren als vielleicht andere Teams, die halt eine leitende Funktion haben, als ein Teamleitender, der dann sagt, hey, ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen besser werden oder müssen wir das, ich glaube, das müssen wir wie selber dann regeln. Und wir 8 Leute, eben, wir sind die, die eben versuchen, spannende Projekte eigentlich, oder spannende Experimente machen für Postfinance, auch als Absicherung. Weil wir die Möglichkeit haben, um jetzt eben ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen und nicht gerade einfach nur 1 bis 2 Jahre.
In welche Richtung gehen denn die Experimente?
Die gehen wirklich in verschiedenste Richtungen. Also wir haben jetzt gerade vor 1,5 Jahren mit der HSG kollaboriert, mit dem Masterstudiengang in Business Innovation. Da haben wir mit 2 Studierenden im Bereich Vorsorge und Vorsorgecheck anfangen zu entwickeln. Also sie sind wirklich, sind dann auch von uns angestellt worden am Ende vom Semester und haben die das für uns vorantrieben, zusammen mit einem Teamkollegen. Und jetzt ist es zum Beispiel bei Valoo integriert, so als Test. Also es ist jetzt nicht fix integriert, aber bei Valoo auf der Webseite kann man jetzt den Vorsorgecheck machen, um nochmal eine weitere Marktvalidierung zu machen. Und das macht einem extrem, ja, nicht stolz, ist vielleicht das falsche Wort, aber es tut einem bestätigen, dass diese Art und Weise zu arbeiten, eben das iterative Arbeiten in Form von den Experimenten, einem recht viel schneller weiterbringt. Also wenn man jetzt eben 4 Millionen zugesprochen bekommt, einen riesen Projektplan macht, denke ich, okay, jetzt tun wir 2 Jahre lang das Tool der Tools entwickeln, dann kommt es auf den Markt und das will niemand. Also das ist wirklich so ein bisschen, das wollen wir ja versuchen, eben zu vermeiden. Wir wollen ja wirklich echt lean sein, ja, nicht immer zu viel Geld in die Hand nehmen, sondern wirklich schauen, wie man auf kreative, schnelle Art und Weise eben kann validieren und schauen, wie man das kann vorantreiben
kann. Sandro, tun wir dich mal noch ein bisschen einbinden. wie gehen denn ihr mit der Person? Wie geht ihr mit Experimenten um? Oder wo tun ihr viel experimentieren? In welchem Bereich?
Ja, bei uns ist es eigentlich so, wir haben auch, dass wir, wenn wir gewisse Freiheit haben, weil wir halt ein Ausbildungsort sind, und das ist unsere primäre Funktion, mit den Leuten auszubilden, dass wir auch viel mehr auch so wie Workshops machen, wo wir uns dann überlegen, okay, was können wir Neues erfinden, wo sagen wir, da sehen wir vor allem für Postfinanz, wo sagen wir, da ist jetzt zum Beispiel halt vor allem richtig Informatik, weil wir haben halt vor allem Informatik und Mediamatiker bei uns, wo wir dann denken, wo sehen wir da Painpoint, wo wir dann sagen, ja, da fehlt irgendetwas, dann sind wir meistens halt, wenn wir von Technik her so gehen wir auf Applikationen, wo wir sagen, das bräuchte es, und dann entstehen recht schnell aus dem, dann sagen, okay, wir machen interne Startups machen. Wir sagen dann, okay, wir haben jetzt 3 Informatiker, okay, wir geben noch 2 Mediamatiker dazu, und die tun dann anfangen, die Applikation zu entwickeln. Die haben dann, eben die Informatiker, die machen das mit der ganzen Datenbank und das Programmieren. Und dann haben die Mediamatiker, die schauen es an, sagen, okay, funktioniert eben, wie muss die Hierarchie auf dieser Applikation mit den Farben und den Knöpfen und alles, wie muss es aussehen. Und dann muss man es testen und dann wieder ausprobieren, dann wieder umstrukturieren. Und das ist halt dann bei uns der Vorteil, wir können so Zeug umsetzen. Mit eben auch relativ kleinem Budget, wenn wir halt mit Lernenden das können umsetzen. Und wir dann wie vom CCYP, wir Coaches, mit ihnen helfen beraten und ihnen helfen, dass sie zu dem, zum Resultat kommen. Und dass man dann schlussendlich das Ziel ist, dass wir dann eine Applikation können veröffentlichen können. Aber es ist, läuft manchmal halt auch nicht so.
Also funktioniert das auf Aufträge von außen? Oder seid ihr dort selber innovativ und kreativ und entwickelt selber Möglichkeiten oder seht Potenzial, wo man irgendetwas könnte?
Also genau, so die grösseren Projekte, wo wir sagen, wo wir näher wie die Länder zusammenwürfeln und sie machen, die kommen von uns. Wir schauen, wo könnten wir etwas umsetzen und versuchen dann eben auf, mit kleinen Kosten etwas zu erarbeiten, wo wir dann wie hoch skalieren können. Aber das reicht zum Beispiel auch nicht für alle immer komplett auszulasten. Da haben wir auch viel, vor allem bei uns in der Mediamatik, sehr viele Aufträge von PostFinance an sich, wo wir dann eben auch zum Beispiel die PF7, also die ganze E-Learning-Sachen und so, die sind auch bei uns angehört, dass wir dort unterstützen mit eben, sei es Informationsvideos, sei es WBTs attraktiv gestalten oder auch Eventbegleitung oder irgendwie Vorträge filmen, die wir dann auch unterstützen. Das sind auch so ein bisschen Aufträge, die mir immer auch helfen. Und da kann man auch immer wieder neue Sachen ausprobieren, aber viel probieren wir mit unseren eigenen Projekten können, wirklich etwas zu machen, das wir dann auch irgendwie können, schlussendlich weitergeben
können. Ist das denn, die Projekte, die du hier angesprochen hast, ist das Prototyping, wo ich mich da eingelesen habe, das ganze Thema experimentiert, da gibt es jenste Ausdrücke, Randomized Controlled Trials, Prototyping, Minimum Viable Product, Design Thinking, Human-Centered Design. Wo würdest du das oder können wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das eigentlich bedeutet?
Also bei uns ist sehr viel, wenn wir so Sachen umsetzen, auch Prototyping, wenn wir so mit Aufzeichnungen, wenn man so Felder zeichnen und dann hast du so wie das Applikationsfenster und dann hast du ein weiteres Fenster, dann ziehst du Linien so an, wenn du da drauf drückst, kommst du da her, so eine ganze Map von der Applikation hast. Und dann bei uns macht man es einfach so, dass wir dann in der Gestaltungsphase anfangen, mal einen Gestaltungsvorschlag machen und dann können wir dann in einem Programm können wir dann wie einen interaktiven Prototyp bauen, wo wir dann sagen, dann den Leuten geben können und sagen, okay, jetzt mach mal das. Und dann müssen sie sich selber auswählen, okay, man muss jetzt drücken, um das können zu machen. Und das ist dann für uns dann wieder, können wir ein Testing mit den Leuten machen, dann lernen, okay, der Knopf, der passt jetzt dort nicht her, dann müssen wir irgendwo anders her tun. Sie hat zum Beispiel auf den drücken, dann müssen wir vielleicht den Knopf dort her tun. Und das ist dann so, dass wir vielleicht vor allem mit Prototyping, aber parallel läuft dann viel auch bei den Informatikern, dass sie so das ganze Grundgerüst aufbauen. Und wir dann auch so Sachen wieder reinbringen, so hey, das müssen wir anpassen.
Ich glaube, für mich ist es wie so, das Experimentieren liegt ja in der DNA von einem Designer. Darum, Design Thinking ist eigentlich wie so der Ursprung vom Ganzen, dass man eigentlich Designkompetenzen auf das Business überträgt. Also eigentlich die Ansätze, wie ein Designer schafft oder wie jetzt auch der Sandro das ausgeholt hat. Also anstatt, dass man anfängt zu programmieren und da von A bis Z alles baut, also zuerst das ganze Backend baut und nachher das Frontend baut, wie man es eigentlich sehr wahrscheinlich früher gemacht hat, baut man jetzt wirklich modular auf und denkt sich zuerst auch wirklich das grosse Ganze und dann geht man in die Tiefe. Man geht immer zoomt wieder raus und dann geht man wieder in die Tiefe und wieder raus. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, der Prototyping-Ansatz, dass es halt in der Corporate-Welt auch ankommt, dass man eben nicht eben Produkte einfach 2-3 Jahre lang hinter verschlossenen Türen ohne die Inklusion vom Kunden, also wer verwendet das nachher, kann die Person damit überhaupt umgehen, wo gibt es Probleme etc. Und darum ist das wirklich etwas, wo neben das Design finde ich jetzt eh salonfähig. Also fast jedes grosse Unternehmen hat irgendeine Abteilung, die sich damit auseinandersetzt dass, und die Leute das lehrt. Das ist eigentlich ein Mindset, das ist nicht eine Methode, es ist mehr ein Mindset, dass man halt eigentlich wie ein Designer schafft, aber im Corporate-Umfeld. Also eigentlich die Art und Weise, das iterative Schaffen mit verschiedenen Prototypen oder eben dann ein MVP, aber dieses Minimum Viable Product. dass man das wie weitermacht und eben immer so eigentlich die Produktentwicklung vorantreibt. Das ist eigentlich wirklich ein schöner, es ist schön, dass da so verschiedene Welten und Ansätze zusammengekommen sind heute. Das hat sich recht viel verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Das ist eigentlich toll, dass sich die Unternehmen, wo sie, ja, grosse Unternehmen sind wie so Elefanten, sie bewegen sich recht langsam und schwer, aber dass man dann gleich die Ansätze übernimmt und auch eben Abteilungen wie zum CCYP oder uns vom Lab den Raum lässt, um gut werden mit dieser Art und Weise zu arbeiten, das zu etablieren, damit das nachher irgendwann noch weiter ins Unternehmen hineingetragen werden kann. Ich glaube, das wäre dann sicherlich mal das Ziel.
Und wie schaffen die es denn, dass das eben so ein bisschen überschwappt auf die anderen Bereiche von dem, die anderen Körperteile von dem Elefant?
Ja, das ist wirklich, also ich hoffe jetzt durch die, durch die Culture Transformation, die ja jetzt schon recht viele die Richtung jetzt macht bei uns, auch mit dem Creating One und eben auch mit den neuen Werten, wie man sollte sein, was sollte man sich aneignen, neue Skills, was braucht es aber für Skills, ich glaube, das kommt uns entgegen. Was wir noch versuchen, ist mittels Workshops, wir arbeiten zusammen mit dem Impact Hub Bern, haben wir jetzt eigentlich wollen im Mai starten mit so Design Thinking Workshops, was ich jetzt leider schon etwa 3 Mal verschieben musste, sind wir noch nicht erlaubt gewesen. Und wir wollen das gerne etablieren, dass man so Design Thinking, wie ein Lean Startup Workshops kann anbieten den Mitarbeitern zusammen mit dem Impact Hub Bern, dass man einfach das mal ein bisschen ausprobieren und testen, weil man muss ja nicht immer nach Buch arbeiten, aber manchmal tut es einfach mal gut, mal einen Tag ein bisschen berieselt zu werden, mit diesen Themen die Sachen ausprobieren, mal den Prozess durchmachen, dass es einem wie hilft, ein bisschen die Augen aufzumachen, dass es neue Wege gibt, wie man gewisse Sachen oder wie man schon ein Meeting kann strukturieren kann. Es geht nicht mal darum, nur um Produkte, sondern um alles, sobald man das Problem sieht oder Hürden, Herausforderungen, wie könnte man das anders angehen. Und das Mindset hilft einem einfach extrem in diesen.
Und wie empfindest du so ein bisschen die Bereitschaft von den Leuten, die da bei uns arbeiten, bei Post Finance?
Ich glaube, es war sehr gut. Als wir den Kurs ausgeschrieben haben und 16 Leute beschränkt, das war innerhalb einer Stunde schon voll. Es hat mich recht erstaunt. Ich habe schon gedacht, ja, vielleicht bringen wir ihn nicht voll und so, aber innerhalb einer Stunde. Ich glaube, es sind die Leute, die offen sind für Neues, die sind eben mehr bereit dazu, sich eben mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszubegeben, Methoden zu lernen. Und eben sobald Design irgendwo vorkommt, sind die Leute eh schon verunsichert, die sagen, oh nein, ich kann aber nicht zeichnen. Es ist immer die Ausrede, oh, ich bin nicht kreativ. Das hat ja nichts mit dem zu tun, weil jede Person kann kreativ sein. Sie muss einfach die richtigen Werkzeuge haben, also die richtigen Sachen wissen wegen dem Vorgehen. Und dann kann jede Person kreativ sein. Also das hat man nicht. Klar gibt es vielleicht die einen, die sind ein bisschen mehr, die anderen weniger, aber es ist jetzt nicht irgendwie im Fußball. Also, ich komme mit diesen Fußballmetaphern ganz schlimm. Ich muss irgendetwas anderes als im Fußball.
Ich glaube,
okay.
Ich glaube, das Problem ist schon, wenn es eben so Design Thinking so angeht, aber die viele Leute, die da verunsichert sind, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen etwas Schönes rausbringen. Ja, genau. Sie haben meistens mehr etwas Schäbiges gemacht, wo irgendwie es nur sogar so halb zusammenpasst, aber auf dem dann kannst du aufbauen. Anstatt hure lang irgendwie da etwas umzupassen, das schön aussieht.
Da liegt Sandra, ihr habt beide weiter Erlaubnis zu experimentieren. Ihr müsst es sogar machen. Jetzt gibt es aber ganz sicher viele von uns, die haben ihren Job, ihren Alltag, ihre Rolle, ihren Auftrag. Aber gleich ist man irgendwo gefordert, doch auch innovativ zu sein oder etwas Neues auszuprobieren oder weiterzugehen. Wie finde ich denn raus bei mir selber oder wo fange ich an bei mir selber in meinem Job, innovativer zu sein oder ein Experiment zu starten, wo darf ich anfangen oder wo ist sie vielleicht Grenzen gesetzt?
Ich glaube, je einfacher, dass du anfängst, desto besser. Also gar nicht erst mega komplexe Sachen will jetzt irgendwie Experimente treiben. Aber es kann eben schon sein, hey, wie strukturiere ich ein Meeting noch, wie tue ich unser Team anders aufstellen. Also eben, man kann Experimente versuchen, wirklich ganz banalen Bereich, wo man eigentlich nicht überlegt. Und ich glaube, um ein bisschen lernen, sich ein bisschen in die Welt hineinzubegeben. Ich glaube, das ist auch so, wie man muss sich wieder daran gewöhnen. Und sobald man sich daran gewöhnt hat, um eben Sachen auszuprobieren, ohne Angst zu haben, und ohne Angst, dass also man muss vielleicht auch im Team ein bisschen eine vertraute Umgebung schaffen und dann sagen, hey, wir tun Kritik so und so anbringen und nicht einfach sagen, hey, das ist blöd oder einfach, um dort ein bisschen, dass sich alle wohlfühlen und eben den Mut haben, weil das ist vielfach auch das Problem. Die Leute genieren sich einmal, um ein Experiment machen oder Ideen einbringen.
Oder man hat einfach Angst.
Oder Angst, eben, dass du dann nachher
man irgendwie dann von jemandem... Man ist nicht zufrieden oder der Chef sagt dann, hey, geht's eigentlich?
Ja, genau. Also ich kenne das auch von einer Zeit, wo ich im Vorgesetzten kam, wo einfach immer gerade direkt gesagt hat, er findet das scheiße die Idee. Und so. Und ich glaube, da tust du natürlich die Leute ein bisschen verunsichern. Irgendwann tut sich dann nicht jemand mitteilen. Also da muss ein bisschen ein Boden schaffen im Team. Ich glaube, das sollte das Team das zusammen mal besprechen und schauen, hey, komm, wir fangen mal an, wirklich ganz einfach, wie wir unsere Meeting oder unsere Kommunikationsguidelines im Team, wie wir zusammen kommunizieren. Dann versuchen wir mal, wir können mal das probieren, dann machen wir in der zweiten Woche das, in der dritten das und dann machen wir mal einen Vergleich, was am besten funktioniert hat. Zack. Und eben so ein bisschen so arbeiten, nicht einfach, jetzt müssen wir ein Tool integrieren, jetzt nehmen wir einfach das, fertig. Und das ist eigentlich die alte Welt. Also die alte Welt ist, so, jetzt gibt es das Tool, jetzt kommunizieren wir nur noch so, fertig. Aber ob das Tool dann ins Team passt und ob dann wirklich das den Sinn und Zweck erfüllt, weiss man nicht. Und ich glaube, jeder kann in jedem Job irgendwie eine Form von Experiment fahren, solange hat sie sich, dass man sich an die Richtlinie hält, dass man sicherlich compliant ist. Also ich sage jetzt nicht, man macht dann Sachen, die irgendwie rufschädigend wären für das Unternehmen oder so, sondern einfach in seinem Alltag, man muss noch gar nicht erst über die Super Moonshot-Experimente machen, also dass man jetzt eine Rakete bauen da und bei uns da auf den Tower tun. Und keine Ahnung. Wäre zwar auch noch cool. Aber einfach so eben ein kleiner Start, dass man kann, eben das Think Big, Start Small, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, einfach eben zum ersten Erfolg feiern. Weil ich glaube, wenn man sich Experiment macht und man ganz schnell schon kleine Erfolge feiern kann, dann ist man ein bisschen vertrauter und selbstbewusster dann in dem Unterfangen.
Mit der Situation Corona haben wir ja gerade ein bisschen wie aufgezwungene Experimente und Innovation erlebt. Und man sagt jetzt gerade, das war jetzt gerade Vollzeit von der Innovation. Wie habt ihr das jetzt erlebt? Oder was sind für euch so die grössten Erkenntnisse daraus heraus?
Also ich glaube, für mich ist es jetzt vielleicht nicht gerade die Münze von der Innovation gewesen. Es war für mich die Münze gewesen, wo jedes Unternehmen dann endlich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Man kann auch Online-Workshops machen, man kann so kommunizieren, man muss einfach nicht jeden Tag im Büro sein und Stau machen auf der Autobahn, den Zug überfüllen, sondern man hat gemerkt, es gibt ja den lustigen Comic mit so «Who made digital transformation happen in your company?» Da siehst du den CEO, den CTO oder eben Covid-19, hahaha. Weil es ist wirklich so, also die Unternehmen sind gezwungen worden und auf das Mal sind Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren und ich habe gefunden, viele Entscheidungsprozesse sind viel schneller gegangen. Oder Sachen mit so Vertragssachen, wo ja, wir jetzt keine Swiss-ID, wie tue ich jetzt Verträge signieren? Die haben wir uns hin und her geschickt per Post. Also ich habe es unterschrieben, die andere Partei unterschrieben, dann ist es meinem Chef geschickt, dass er unterschreibt, er schickt es mir zurück, ich tue es einscannen. Es funktioniert, aber einfach zu sagen, viele Sachen sind dann auf einmal möglich gewesen. Man ist also gewisse Teams auch innerhalb des Unternehmens sind ein bisschen offener geworden für gewisse Arbeitsformen oder Kommunikationsformen. Und ich finde, das habe ich recht toll gefunden, dass sich ganz viele Teams haben, müssen neu erfinden und eben eigentlich an allgemein in der Zeit experimentieren müssen. Eben zwischen einem Kaffeetermin halt rein tun. Zum Beispiel, wir haben jeden Morgen einen Check-in-Call um 20:09, dass wir uns nicht verlieren, also dass man sich auch gleich jeden Tag sieht mit der Kamera, dass man sagt, mir geht's gut ich habe das und das, ist meine Challenge heute. Am Nachmittag noch einen Kaffeetermin, einen virtuellen, um ein bisschen ein Alter. Ich glaube, alle Teams haben das als Herausforderung gehabt. Aber ich glaube, das kann man gut vorstellen, dass sie viel gut gemeistert haben und dass das für sie tolle Erkenntnisse gebracht hat, dass es eben nicht immer nur im Büro und alle zu 10 in dem Sitzungszimmer vor dem Flipchart und jemand schreibt auf, sondern es gibt wirklich neue Formen zum Zusammenarbeiten. Man musste zwungenermassen kreativ sein.
Ja, bei uns war auch so, dass wir haben, als es gerade angefangen hat, haben wir einen Einbruch gehabt, einen Auftrag. Wir denken, ja, jetzt können wir nicht genug Auftrag für die Lernenden geben, dass die dann nichts zu tun haben. Dann haben wir auch gesagt, ja, es ist eine spezielle Zeit, wir wollen den Leuten auch ein bisschen Lächeln schenken. Dann haben wir einfach gesagt, wir tun jetzt selber, haben wir einen Blog aufgebaut und gesagt, wir tun wie so Sketch-Videos machen, wo wir dann so die ganze im Homeoffice sind, ein bisschen auf Chippen, dass es ein bisschen lustig ist. Dann haben wir gedacht, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil wir dürfen eigentlich nicht so einfach Zeug auf das Internet aufschalten und dann müssen wir auch mit Com schauen, dass das alles stimmt und so. Und erst mal gesagt, mal dürft ihr machen, könnt ihr hier. Und dann hat es so zum Beispiel mal gegeben, dass man dann von mehr viele Events begleitet hat und dann hat es gemerkt, es gibt keine Events mehr und dann muss man irgendwie überlegen, ja, wie sind die Events nicht anders? Und dann so, ah ja, man könnte einen Livestream und gesagt, ja, das könnte man machen. Und dann haben wir gedacht, ja, eben, wenn du das öffentlich willst, machen willst, das dürfen wir eh nicht irgendwie auf YouTube machen, auf dem PostFinance-Account. Und dann auf das Mal haben wir Abklärung gemacht, okay, so mal, dürft das auf YouTube streamen, ist okay. Und dann so, echt so aus dem Nichts, dass wir irgendwann aus dieser Situation gewisse Sachen denken, das dürfen wir nicht, auf das Mal gelockert haben und wir nicht viel mehr direkt dürfen machen und ausprobieren, anstatt irgendwo Sachen abzuklären müssen. ist sicher etwas, was gut ist rausgekommen aus dieser Phase.
Also die doch unschöne Situation, die wir auch erleben mit Corona, hat aber auch wie Freipass ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es hat die Möglichkeit gegeben, einfacher Sachen zu machen oder auszuprobieren. Und wo hoffentlich aber auch so weitergeht. Oder wo liegen eure Erwartungen jetzt in der Zukunft diesbezüglich?
Also ich hoffe schon, dass das für mich, also dass das wieder Startschuss jetzt war, dass wir auch zukünftig so wieder weiterarbeiten und auch andere vom Unternehmen auch, weil ich glaube, wir stellen uns alle so viele Hürden gegenseitig vielfach. Also nicht, weil wir das aneinander machen, aber vielfach ist wirklich die ganze Bürokratie und das, ich weiß nicht, ob das eben zusammenhängt, dass man eben immer im Büro ist. Also ich weiß es nicht, aber ich will, also ich kann das nicht irgendwie, es passiert jetzt nicht auf Fakten, was ich da sage, aber ich glaube, die Leute sind durch das, also es hat gleich die ungewisse Situation, weil das die ganze Situation ungewiss ist, viel entscheidungsfreudiger gewesen für andere Sachen, was sonst eben, wie es das andere erklärt, ich meine, hast du 7000 Abklärungen, darf ich das auf YouTube schauen? Jetzt gehen dann die Leute viel mehr sind in die Rolle gekommen, als entscheidend gefunden. Aber ich entscheide, das ist schon in Ordnung. Und ich habe gemerkt, die Leute sind viel entscheidungsfreudiger geworden. Und ich habe gefunden, auch bei uns, wir haben auch ein paar zweite Projekte gemacht, da ist es ruckzuck gegangen mit so Entscheidungen. Und ja, das machen wir jetzt, super, zack, da. Und es ist alles viel schneller gegangen. Und eben nicht wie sonst in diesen Müllen.
Und wie es eben genau braucht, zum Experimentieren, genau. Dass man es eben können, schnell genau. Gehen oder, ja, damit man dann auch ein Ergebnis hat. Und Ergebnis für mich ist die Frage, wir reden von Experimentieren. Wann ist es denn eine Innovation? Ist die Innovation das Resultat aus dem Experiment?
Die Innovation besteht ja aus zum Teil Tausenden von Experimenten. Ich glaube, die Experimente sind der Weg zum Ziel, dass man am Schluss hoffentlich eine Innovation hat. Aber eine Innovation ist ja noch gar keine Garantie, dass das die Innovation kann ja auch nach 1-2 Jahren kann die auch auf einem Friedhof, also auf einem Ideenfriedhof landen. Weil eben wir haben uns jetzt auch mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Also wir haben ja das Failbook gemacht. Jetzt sind wir dran an dem Successbook. Weil viele fragen dann, wenn du so ein Failbook rausbringst, wo du all deine Innovation-Fails reinbringst. Und eben, wir haben das ja auch einfach gemacht. Am Wochenende ein paar Mal ein bisschen durchgeschafft und ein Buch gemacht. Komm, nie gefragt. So viel zu.
Wir haben Kenntnis davon.
Irgendwann ist dann ein Tageslicht gekommen. Nein. Und dann haben wir uns auch überlegt, ja, aber was ist denn Erfolg? Ab wann kann man von Erfolg reden? Und das ist eine Frage, die uns jetzt auch beschäftigt. Weil ist Erfolg, wenn du ein Produkt lancierst oder ein neues Unternehmen, das dann so und so viel Gewinn einbringt an der Postfinance? Oder ist es schon ein Erfolg, weil es deine Reputation stärkt oder weil es irgendwie deine Investments fördert, die du schon gemacht hast? Also ab wann redet man von Erfolg in dem Innovationsbereich? Und jetzt sind wir dran, wir haben etwa über 40 Personen befragt aus dem Innovationsumfeld, also weltweit. Haben wir einfach von unserem Netzwerk haben wir Leute gefragt, haben den Fragebogen ausgefüllt und dann wird das dann auch ein Buch sein, also mit so einer Summary von all diesen Meinungen, von diesen Thought Leaders aus dem Innovationsbereich und mit Cases, also mit Erfolgsprojekten von der PostFinance. Also dass wir auch wie neben dem Failbook halt auch das Gegenteil noch haben, dass man kann zeigen, dass ab dann redet man eigentlich von Erfolg? Oder was ist so das Rezept? Also was für Faktoren beeinflussen eigentlich die Erfolgschancen, wenn du halt so Innovationsprojekte eigentlich vorantreiben bist?
Warum muss PostFinance überhaupt innovieren?
Ja gut, es ist in den letzten Jahren, ich bin ja nicht aus dem Bankenumfeld, aber die Banken haben für mich immer so den Anschein gemacht, also die Schweiz als Bankenstandort im Sinne von Das ist so eine Branche gewesen, wo du gefunden hast, die kann nicht zerrüttelt werden, das ist unmöglich. Und dann das sind so die Start-ups, also nach diesen Dotcom-Blasen ist schon lange ein bisschen nichts gelaufen, aber dann gleich ist dann so die Start-up-Kult, also die Szene aufgekommen. Und jetzt die Fintechs, das ist halt so, die sind einfach schnell, agil, die verstehen genau, wie sie Kundenbedürfnisse abholen, schnell dann umsetzen, schnell Features, eben den modularen Ansatz. Du planst nicht die ganze Banking-App von A bis Z und die fangen an. Okay, zum Anfang kannst du nur Geld drauf zahlen und selber das als Zahlungsmittel brauchen. Dann, in einem halben Jahr, kannst du eine Versicherung lösen, in einem Dreivierteljahr kannst du das als Kryptowahl brauchen. Also sie bauen das alles so aus. Und als Bank hast du genau den Druck, wieso? Klar, im Moment brauchen zum Beispiel die Leute nicht so Fintechs, also vor allem so Neobank als primäre Bankverbindung, aber schlussendlich zeigt das einem gleich, hey, man hat sich zu lang auf der Lorbeeren ausgeruht, aber man hat sich zu lang nicht Gedanken gemacht, was man machen will, wie man das will. Man hat den Druck nicht gehabt. Weil man hat sich immer mit anderen Banken verglichen. Ah ja, die haben jetzt auch erst E-Banking. Und ich glaube, PostFinance war immer ein Vorreiter gewesen. Also wenn man die Geschichte anschaut, also über das Handy einkaufen, sei es Twin, sei es die erste Postkarte, also eine Karte, die du irgendwie zahlen kannst, sei es eben das E-Banking auch, Twin. PostFinance ist immer eine Bank, die riesig eingegangen ist mit so einem Projekt, also wo eigentlich ein Markt eben Sachen lanciert hat, die es noch gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, das ist in unserer DNA. Und ich glaube, jetzt hat man halt noch mehr den Druck eben durch die Fintechs, um jetzt dort auch die Ärmel aufkrempeln und sagen, hey, wir sind im Fall auch da und wir schaffen es auch, eigentlich unseren Kunden die perfekten Bankprodukte anzubieten, die sich ihren Bedürfnissen anpassen könnten und wo sie eben ihrem Alltag unterstützen, eben mit dem einfachsten Umgang mit Geld. Und ich glaube, das ist das, was wir machen. Und durch das, was wir das Standing und die Reputation haben wir zum Glück noch. Das haben zum Beispiel die Neobanken nicht, wo sie das Problem werden auch in Zukunft. Das etablierte Unternehmen hast du das nicht, wo du Vertrauen, weil das Vertrauen gewünscht du nicht so einfach. Und ich glaube eben, und da, aber ich finde es schön, ich muss sagen, die spannendste Branche, es gibt zum drin schaffen, ist einfach die Bankenbranche, weil sie ist so offen, um sich zu verändern. Versicherungen auch, aber die Bank ist jetzt richtig so, es macht richtig Spass, sich in dieser Welt zu bewegen, um zu schauen, hey, wo geht es jetzt wirklich hin.
Und welche Zusammenarbeit, also wir haben ja Beteiligung, also wir arbeiten mit so Fintechs zusammen, wo glaube genau so in die Richtung stoßen, wo auch unsere Strategie ist. Wer suchen wir denn dort oder mit wem arbeiten wir dort zusammen?
Ich glaube, bei der Beteiligung ist es halt wie so, man beteiligt sich ja, weil die irgendeine Technologie, die irgendeine Lösung entwickelt, wo bis wir sie könnten bei uns entwickeln, da würden die Jahre vergehen. Das ist unmöglich. Wir müssen so viel Geld investieren, um so etwas zu bauen. Dann tut man lieber investieren, tut man besser das Geld so anlegen und dann ist man dort einmal als Advisor, als Board Observer dabei bei diesen Startups. Das heißt, man kommt auch wirklich mit über, wie die wachsen. Eben, man hilft, man unterstützt sie auch, um weitere Investoren zu finden, weil man will ja, dass das eigene Geld dort ja gut angelegt ist. Das ist ja mit Investmentzeit. Aber jetzt zum Zusammenarbeiten hat man halt wirklich, wir tun uns ja nicht beteiligen und arbeiten dann zusammen. Also, und das arbeiten wir auch vorher schon mit einem Startup zusammen, machen dann sogenannten Proof of Concept, um herauszufinden, hey, könnte die Lösung, könnte das passen, könnte der Ansatz passen? Könnte das spannend sein als Integration ins E-Finance oder separat? Oder einfach zum ganz schnell Fragen klären, wo man, wenn wir sonst selber müssen, so Lösungen bauen und dann raus gut testen, das geht viel zu lang. Und darum haben wir jetzt auch den Weg eingeschlagen, um das Business, also von Seiten Innovationsteam, um das Business zu unterstützen, um schnell so zusammenarbeiten zu machen. Darum arbeiten wir auch mit zwei Incubator, also mit einem Incubator und Accelerator in Zürich, wo wir eben das Startup-Screening gemacht wird und eben wir dann entsprechend mit den Startups zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt auch im letzten halben Jahr haben wir zwei so Proof of Concepts gemacht mit Startups und das war recht positiv gewesen, auch wenn es einer mehr ein Fail war, aber positiv im Sinne von, um dann so zu arbeiten, eben wieder eine neue Art hineinzubringen, wie man schnell kann eben Annahmen validieren, passt das Produkt, sucht das jemand? Nein, okay, in dem Fall next. Dann müssen wir nichts in dem Bereich machen, wir merken, dass unsere Kunden nicht darauf anspringen.
Und wann wird denn das nachher wirklich in die Realität umgesetzt oder eben das wird aufgenommen auch jetzt bei der PostFinance? Was braucht es dort?
Also zum aufgenommen werden, also in der Zusammenarbeit, ja, dann, oder genau. Meinst du das Investment?
Also im Investment, nein, dass du sagst, wir müssen schauen, dass du etwas kannst im E-Finance integrieren oder so. Wann sagen wir von unserer Seite, ja, da schaffen wir jetzt weiter? Weil wir haben ja Beispiele, wo nachher weitergelaufen sind.
Genau, wir haben Beispiele, aber das ist wirklich, es ist sehr komplex, weil wir sind so der agile Körper, also wir sind einfach so, wir sind als Team eben, wir haben recht viel Freiheit, also wir können eben so Sachen eingehen und sagen, hey, wir wollen jetzt mit denen machen wir jetzt eben den Proof of Concept, wir wollen jetzt das austesten, ob da irgendeine positive Resonanz für unseren Kunden kommt, ja, nein. Dann machen wir den Proof of Concept, das geht erst zwei Wochen, erst zwei Monate. Und dann kommt eben der grosse Schritt, weil dann hat man die Resultate und sagt, hey, die sind positiv. Und jetzt musst du intern ganz viele Leute überzeugen. Das ist das. Also das, eben sobald du in die internen Müllen kommst, aber ich verstehe es auch, weil wir gehen zu Teams anklopfen, die haben das nicht auf ihrer Agenda. Das ist nicht Teil ihrer Zielsetzung. Und dann kommen wir von Inno-Seite, klopf, klopf, hey, wir haben die perfekte Lösung, wir haben mit ihnen schon einen Test gemacht, das funktioniert, wir haben so und so und dann ja, nein, das passt nicht. Und das ist mega schwierig. Also darum Darum haben wir in unserem Buch auch irgendwie 75 Fails. Es ist nicht nur, weil Bossfinance unfähig ist, um Sachen umzusetzen oder wir als Innoteam, sondern hat das Timing, die richtigen Partner innerhalb des Unternehmens zu finden, wo du dann nach dem ersten Experiment nachher kannst zusammen, weil wir können ja nicht Projekte führen, wo es um Millionen geht und wo 30 Leute brauchen. Wir können ja nur immer im kleinen Rahmen Sachen machen, wo jetzt nicht zu viele Ressourcen, nicht zu viel Fäden ziehen am Anfang, aber sobald es anfängt, Fäden ziehen, über so eine Integration im E-Finance, das wird dann schwierig. Und darum versuchen wir, außerhalb des Unternehmens mehr zu machen. Aber sei es jetzt eben mit der Ormera, das Joint Venture mit der EWB, was aber auch nicht einfach war. Also ich will nicht sagen, dass das ganz ein einfacher Weg war mit der Ausgründung. Aber gleich einfach zum sehen, wir versuchen immer neue Variationen zu finden, wie wir dann das nachher weiterziehen können. Oder eben jetzt mit diesen Vorsorge-Check müssen wir jetzt auch schauen, wie geht jetzt das weiter? Jetzt haben wir es mal bei Valuas Test drin. Wie geht es jetzt weiter? Das heisst, man muss stetig, eben darum, das Experimentieren hört nie auf. Es ist ein stetiger Prozess. Man muss immer wieder, muss man sich immer wieder einen Schritt zurückgehen, wieder hinterfragen, macht das Sinn? Was wollen wir erreichen? Haben wir immer noch die gleiche Zielgruppe? Hat sich jetzt das verändert? Verändert sich das? Sind wir von einer falschen Fragestellung ausgegangen? Alles so Sachen. Darum, man bewegt sich eigentlich immer in dem Ungewissen. Und bis es mal ein bisschen bestimmter wird oder ein bisschen mehr, wie sagen wir, greifbarer, dann redet man schon ab von einem Projekt, wo man dann eben Ressourcen braucht und eben auch finanzielle Mittel, mehr finanzielle Mittel, als wir dann einmal brauchen für die Projekte. Und das sind einmal, dann wird es einfach sehr komplex. Also nicht, dass es unmöglich ist, aber das macht dann die Sachen ein bisschen schwieriger.
Wie wichtig ist denn nachher das Management, dass ihr denn da unterstützt werdet?
Also für unser Management?
Ja.
Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man weiss, dass das GL-Mitglied der jeweiligen Abteilung eigentlich dahinter steht, was man macht. Aber man muss auch, ich muss sagen, man muss sich selber einmal auch ein bisschen an der Nase nehmen, weil man meint immer als Innovationsteam, also nicht nur Innovation, ich glaube auch viele Abteilungen, man fühlt sich immer so missverstanden. Man sagt, die kommen nicht raus, oder die verstehen mich nicht. Und statt sich zu überlegen, hey, die Person hat mit so vielen Hunderten von Themen zu tun und dann kommst du mit irgendetwas, wo mega so, ja, jetzt in 5 Jahren und jetzt tun wir testen und machen und dann kommt das Wort Krypto vielleicht noch vor und dann ist schon so, auch zu lernen, wie man so Themen kommuniziert, wie man es auch managementtauglich aufbereitet, um die Leute auch abholen, um ihnen auch aufzuzeigen, wieso dass das jetzt wichtig ist für Bossfinance, wieso und was sehen wir. Und wir sind immer mit so Erwartungen, ich glaube, das war ein bisschen ein Fehler bei uns, aber das war auch das Learning, immer so zu der Geschäftsleitung zu sagen, ja, und jetzt, was meinen Sie, was wollen wir jetzt damit machen? Und eigentlich haben Sie recht, eigentlich müssen wir sagen, Ihnen vorschlagen, wir sehen diese 3 Szenarien. Welches könntet ihr euch vorstellen von diesen 3 und dann schon mit einer Basis kommen. Und dann sind wir jetzt auch besser geworden in den letzten 2 Jahren, um das entsprechend aufzubereiten, dass man sie auch abholt, eben zielgruppengerecht informiert und nicht einfach kommen, wie so ein Dampfwalze, so jetzt sind wir da und jetzt müssen wir da Geld gesprochen bekommen oder wir sehen jetzt das, jetzt musst du ja sagen, sondern die haben auch ihre volle Agenda jeden Tag oder am Wochenende auch. Also einfach zum, ich glaube, das ist schon wichtig, aber es ist auch wichtig, wie wir sie abholen und kommunizieren, weil nur so schaffst du auch das Vertrauen, dass einem dann auch zugelost wird und dass auch ernst genug wird, was man dann vorstellt.
Also experimentieren ist einfach wirklich viel planen.
Ja, auch wenn es spontan wirkt, aber es ist viel planen, es hat eine viel strategische Entscheid oder es hat einfach recht viel Einfluss von außen, dass man alles berücksichtigt, also alles, was man macht. Es hat schon, es wirkt immer so, dass es ist so frisch von der Leber und so spontan. Es ist spontan, aber es muss auch gleich geplant werden. Und du musst ja dann die Sachen aufbereiten, um dann über die zu kommunizieren. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt habe ich mit denen ein Experiment gemacht. Und ist
Varianten erkennen und Antworten darauf an, eigentlich.
Genau. Genau, und auch aufzeigen, wo siehst du die Use Case innerhalb des Unternehmens. Also ich meine, wenn du nicht kannst aufzeigen, wie, wo, eben, was, eben in dem Szenario denken, was siehst du und wie kann welches Team wie profitieren, was für einen Einfluss hat es auf unser EBIT. Das, einfach, dass man sich das so fragen und dann kann man nicht einfach ins Blaue raus. Es klingt halt immer so, Innovation ist einfach ins Blaue raus. Es wäre schön, ja. Also, aber es ist auch schön, sonst. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie meinen Job mega bashen. Aber es ist, es braucht viel Planung, es braucht viel Denkarbeit, ja, weil man schlussendlich muss man so viel, man hat so viel Unbekannte in dieser Gleichung drin, und dann tut man nach dies nach, versuchen die Unbekannten dann eben aufzudecken, aber dann merkt man, da geht die Gleichung nicht mehr, es geht nicht mehr auf. Oh, okay, dann müssen wir wieder einen Schritt zurück. Also es ist wirklich immer so ein, eben das Iterieren, immer mit dem Ungewissen umgehen. Und ich glaube, je länger dass man sich darin bewegt, muss man eben aufpassen, dass man nicht der Bezug zu der Realität verliert, eben zu Leuten, die eben aus dem Business sind, Projektleiter oder irgendwie so Leute aus dem Retail-Marketing, weißt du, wirklich so wirklich ihre Jobs wirklich durchgetaktet sind mit der Kampagne etc., einfach, dass man dort wieder eine gemeinsame Sprache findet, wenn man mit den wichtigen Stakeholders redet. Eben, das ist vielfach, wird das als Inno-Team, es sind nicht uns direkt, aber wenn man mit anderen Innovationsverantwortlichen redet, von anderen Corporates, wird man einem das so ein bisschen angekreidet, verständlicherweise, weil die anderen sind in ihrem Alltag drin und man kommt dann selber wie so der Träumer, der dann irgendwelche grossen Visionen hat, aber diesen Leuten nicht genau aufzeigen, hey, ich sehe das, das und das und das würde euch das und das und das, also den Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn wir jetzt das so und so machen würden. Weil Experiment hat eben einen negativen Touch, wenn man von einem Experiment, das ist ein bisschen schade. Also vielfach, wenn man Experiment sagt, ist es für die Leute immer so, ja, aber einfach so ein bisschen ausprobieren. Das ist wirklich, es ist negativ behaftet.
Es
ist
etwas,
wie die Hose geht, oder? Ja, es ist sehr riskant. Also das kann so oder so rauskommen. Und das passt vielen Leuten nicht. Und darum, wir reden zwar auch von Experimenten, das ist das Wort, das wir verwenden, aber es ist immer noch negativ behaftet. Es hat immer noch so ein bisschen okay, ich könnte das so ein bisschen pröbeln. Also so ein bisschen, aber eben darum muss man eben wirklich ein bisschen einen Plan haben und aufzeigen. Und wir machen genau das. Das ist unsere Hypothese und das wollen wir jetzt validieren und so und so und so. Und es ist dann, okay, es entspricht dann dem Ergebnis, wenn so und so. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das so professionalisiert. Man kann ja Experimente professionalisieren, man muss es ja nicht so auf einem, ich sage jetzt nicht tiefen Level. Man kann es schon so ein bisschen so aufbereiten, dass es einfach einen positiven Eindruck macht auf die Leute, die eigentlich sonst nicht so, also in der Welt relativ fern sind sonst.
Ich glaube, der Kreis schließt sich da. Du hast eingangs erwähnt, Alice, dass es einen Wandel in Bezug zum Thema Scheitern braucht. Dass man zu den produzierten Fehlern steht, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und einen Lerneffekt erzielen sollen. So können wir uns noch besser stetig verbessern. Und ich denke, dass das Experimentieren da sicher ein gutes Mittel dafür ist. Wir könnten sicherlich noch lange darüber diskutieren, aber ich denke, wir ziehen da mal einen Schlussstrich. Wie ich sehe, sind wir da schon bei der doppelten Aufnahmelänge als sonst. Aber das darf es ja auch mal sein. Wir wollen ja auch in diesem Podcast experimentieren. Und eigentlich passt das noch ganz gut, denn der Postfinance Podcast geht im August in eine Sommerpause, in eine kurze. Wir sind aber spätestens Mitte September wieder mit dem Erfolg da. Merci vielmals, sind ihr da gewesen, Alice und Sandro, und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und natürlich auch dir, Simon, dass du da die Co-Moderation übernommen hast. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, findet die Links zu den besprochenen Themen wie Valoo, Mira oder Ormera und zum PF Lab und ihrem Facebook direkt bei der Beschreibung von dem Podcast. Wir haben die dort aufgeführt. Uns würde noch interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, für spannende persönliche Experimente oder Experimente beim Job schon gemacht habt. Lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben und schickt uns eure Beispiele an podcast@postfinance.ch. Ich darf dabei ebenfalls auch wieder Feedback zum Podcast geben, zu der doppelten Länge des Podcasts und natürlich auch zu der Durchführung im Dialekt. Genau, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert ihn doch und gebt uns Feedback. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen. Ja, das wär's. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Merci fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss zusammen.